Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Robert Buchbergers Wurstgeflüster. Heute habe ich mal was ganz was Neues, und zwar habe ich die große Ehre gehabt, bei einem Technologie-Podcast Widersprechen als Gast zu sein. Und wir haben gesagt, warum nicht auch das Ganze im Wurstgeflüster auszuspielen, und so könnt ihr auch, oder kommt ihr auch in den Genuss von dieser Folge, wo es um ein ganz spannendes Thema geht, und zwar ums Thema Essen der Zukunft. Und beim Podcast Widersprechen haben wir uns zusammengesetzt, im Endeffekt in einer ganz spannenden Runde. Und zwar ist der Christoph Sammer der Moderator, der Markus Sehme ist Technologieexperte, der Christoph Thomann ist der Chef der Firma Zirp, die sich auf Insektennahrungen spezialisiert hat. Und ich war der Part für klassisches Fleischerhandwerk, also der traditionelle, der was einfach zu dem Thema steht, kurz Fleisch essen, aber nicht zu viel und eine gute Qualität sich ab und zu gönnen. Und so war das wirklich eine sehr, sehr spannende Runde. Und ihr könnt es euch gleich anhören. Wie gesagt, der Christoph, ein super Moderator, hat uns durch den Podcast geführt, und wir haben wirklich sehr, sehr spannend diskutiert, und es war auch für mich im Endeffekt eine coole Geschichte, einmal sich mit dem Thema Insekten zu beschäftigen, was ich bis jetzt da noch nicht so oft gemacht habe, und auch die Produkte der Firma Zirp durchgekostet habe. Also wenn jemand von euch sich da interessiert dran, dann bitte auf zirp.at nachschauen, da kann man sich die Insekten bestellen. Ist schon spannend. Wenn man es nicht weiß, schmecken es wirklich nicht schlecht. Natürlich ist in der Optik her ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber vom Geschmack her ist das schon okay. Im Grunde, wie gesagt, habe ich auch nichts gegen eine gute Leberkässemmel, aber das wird sich dann eher im Podcast hören. Also viel, viel Spaß beim Zuhören vom Podcast Widersprechen, Ex-Wurstgeflüster. Und ja, anscheinend einen Tag noch. Liebe Grüße. Viel Spaß. Euer Robert. Jetzt geht's los.
Gegrillte Heuschrecken, gemahlene Grillen oder doch Mehlwürmer. Wir servieren Ihnen heute einen inhaltlichen Leckerbissen mit der Kernfrage: Wie viel Innovation vertragen wir eigentlich auf unseren Speisetellern? Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe unseres Technologie-Podcasts Widersprechen. Schön, dass Sie auch diesmal wieder mit von der Partie sind. Mein Name ist Christoph Sammer.
Ja, mein Name ist Markus Sehme.
Markus, einer von 10 Menschen weltweit leidet an Hungersnot. 2022 waren es laut UNICEF rund 735 Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Wir beide dürfen heute darüber sprechen, was man technologisch dagegen unternehmen könnte. Und eines dürfen wir vorwegschicken: Es wird nicht ganz so stark technologisch heute. Wir sprechen heute eher über alternative Ernährungsformen, aber auch klassische Ernährungsformen. So viel dürfen wir schon verraten. Das hat auch damit zu tun, dass sich ein führendes Forschungszentrum aus Graz, das sich mit dem Thema Fleischimitate aus dem Labor, ich sage mal, sich nicht unbedingt der Diskussion stellen wollte. Uns soll es jedenfalls heute recht sein. Wir dürfen dadurch nicht nur einen möglichen anderen Ansatz besprechen, sondern wir werden ihn heute auch ausprobieren. Und ich habe dir, Markus, da schon mal was Wunderbares mitgebracht. Ich hoffe, du hast Hunger.
Ich habe schon gesehen.
Ja. Ich habe Heimchen, smoked für dich. Ich habe Schokolade mit Wurm.
Sehr gut.
Wir haben Buffalo-Würmer Natur.
Ja.
Wir haben ganz was Feines da, Heimchen-Tomate.
Okay, ja.
Alles von Zirp, da kommen wir gleich drauf zu sprechen.
Darf soll ich jetzt so du nur anschauen oder soll man eins aussuchen? Also du suchst aus, oder?
Ausprobieren, ja.
Ja, du probierst auch, oder?
Ich hätte gesagt, ich überlasse dir mal den Vortritt, wie die Heimchen schmecken.
Du hast jetzt gerade das Ärgste ausgepackt. Ja, leider lässt sich die Verpackung nicht öffnen. Also ich würde
so billig kommst du uns heute nicht davon. Meine Damen und Herren, Sie merken schon, es geht heute um Insektenfood zum einen und ums Thema Ernährung zum anderen. Und der Markus, der probiert jetzt gerade Heimchen-Tomate.
Was auch immer das ist, ja.
Kost einmal. Und?
Ja. Ich würde jetzt gern sagen, nussig, aber.
Es ist nicht nussig. Heimchen, ich kenne die Tiere zum Glück jetzt gar nicht so genau. Ich koste das jetzt einfach.
Roboter?
Mhm. Mhm. Und so bei den Gästen. die dann gleich zu uns stoßen werden, werden wir das natürlich anbieten. Eines dürfen wir inhaltlich vorwegschicken: Insekten sind die beste tierische Proteinquelle, die unser Planet zu bieten hat. Weit vor Fleisch, vor allem im schockgekühlten Zustand. Gesundheitlich wertvoll, nachhaltig und köstlich. Das sagen zumindest die Fans von Insektenproteinen. Und ja, viele von ihnen meinen auch, Insektenfood ist so quasi die Zukunftslösung hinsichtlich Ernährungssicherheit, Klimaschutz und Tierwohl. Ganz offen, wie schmecken die Heimchen?
Ja, also die Kostprobe hat jetzt mein Blick auf die Dinge komplett geändert. Muss man das überlegen, wo ich das in meinem regelmäßigen Speiseplan einbauen kann in Zukunft? Ja.
Also eins darf man auch sagen, diese Art von Ernährung ist sehr stark kulturell belastet. Es gibt durchaus Länder wie Mexiko oder auch Brasilien, da isst man Heimchen, da isst man Würmer oder auch andere Arten von Insekten eigentlich beinahe täglich. Und in Summe gibt es mehr Menschen, die Gliederfüßer verzehren, als Schweinefleisch, sagen zumindest Insektenfans. Wie weit würdest du sagen, würden die Österreicher da gehen, was Insektenfood oder auch andere alternative Ernährungsformen angeht? Wie weit wird sich sowas in Zukunft durchsetzen?
Ja, es gibt Umfragen vom VKI, wo man davon ausgeht, dass ungefähr 15, vielleicht bis maximal 25-30% der heimischen Bevölkerung da umschwenken könnte. Das hat natürlich den Grund, dass, wie du es vorher schon angeschnitten hast, das kulturell bedingt auch ist. Und bei uns gibt es die Kultur des Insektenessens eben noch nicht so lang. Ich glaube, es wird auf absehbare Zeit ein Randthema bleiben, aber durchaus ein interessantes.
Der Klimawandel spielt jetzt natürlich bei diesem Thema auch noch zusätzlich stark hinein. Müssen wir aus Klimasicht auf klassisches Fleisch in Zukunft stärker verzichten und stattdessen vielleicht Insekten essen?
Wir hatten ja, unsere letzte Podcast-Folge war ja über das Thema Klima und das ist ein Thema, das uns fast in jedem Technologie-Podcast auch beschäftigt. Wenn wir jetzt so ein bisschen in die Zukunft blicken, müssen wir uns das Thema Klima natürlich anschauen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass die Sommer so heiß bleiben oder vielleicht sogar noch heißer werden, aufs Jahr 2030 geblickt, können wir uns durchaus Sommer vorstellen mit bis zu 40 Grad Celsius. Es wird mehr Dürren geben, es wird mehr Extremwetterkatastrophen geben. Und das gepaart mit dem, was wir auch schon wissen, dass es 2050 an die 10 Milliarden Menschen auf der Erde geben wird und zusätzlich noch neue Essgewohnheiten. Jetzt rede ich nicht einmal so sehr von unseren eigenen Essgewohnheiten, sondern von Menschen aus anderen Teilen der Erde, die mehr und mehr in den Fleischkonsum gehen. Da ist die Herausforderung groß und da werden wir mit wahrscheinlich nur mit Insekten das Problem nicht begegnen können. Es wird halt ein Zusammenspiel von sehr vielen Maßnahmen bedürfen.
Wir, hätte ich gesagt, starten gleich etwas näher in das Thema hinein und holen uns da zwei absolute Experten zusätzlich an den Tisch, der da wirklich wunderbar gedeckt ist mit Schokolade mit Wurm, Heimchen Tomate eben, Heimchen Smoked habe ich da vor mir, Buffalo Würmer Natur. All diese Produkte stammen von einem österreichischen Unternehmen, einem österreichischen Start-up. Und an der Spitze dieses Startups steht Gründer Christoph Thomann. Und wer sich mit dem Verzehr von Insekten beschäftigt, der kommt an ihm schlichtweg nicht vorbei. Vor 13 Jahren züchtete er in seiner Küche die ersten Mehlwürmer. 2017 hat er dann Zirp Insects gegründet. Und ja, er lässt Würmer, Grillen und Heuschrecken europäischer Lieferanten von Partnern zu Snacks, Riegeln, Schokolade, Mehlen und Burger-Patties verarbeiten. Er war schon bei 2 Minuten 2 Millionen zu Gast und zwischenzeitlich mit seinem Insects-Burger auch bei Billa und Billa Plus im Regal. Jetzt arbeitet er momentan mit DM zusammen und natürlich auch mit ausgewählten Gastronomen und Fachhändlern. Hallo Christoph, schön, dass du heute in unserem Podcast mit dabei bist.
Danke für die Einladung. Hallo Christoph, freut mich sehr, dass ihr auch schon probiert habt.
Ja, danke für die vielen Dinge, die wir da verköstigen dürfen. Und die werden wir auch gleich unserem zweiten Gast heute anbieten, der, ja, ich sage mal, für einen gewissen Kontrast in dieser Diskussion heute sorgen wird. Er ist Chef einer 1946 gegründeten Traditionsfleischhauerei. Er greift auch dem thailändischen Red Bull-Milliardär bei den Würsteln in Bangkok unter die Arme. Er ist Unternehmer, leitet 9 Standorte und ist Podcaster. Tipp an dieser Stelle, Wurstgeflüster unbedingt auch einmal googeln und ja, reinhören. Und heute ist er vor allem bei uns zu Gast, beziehungsweise Markus, um ganz genau zu sein, sind wir heute bei ihm zu Gast in Böller bei Hartberg. Hallo Robert Buchberger.
Ja, hallo, grüß euch. Freut mich ja sehr, dass ich in dieser spannenden Runde heute dabei sein darf. Und ich bin schon wirklich gespannt, beziehungsweise freue mich auf die ersten Insektensnacks.
Ja, was darf ich dir anbieten? Buffalo, Würmer, Natur,
schon, das liegt sie schon.
Heimchen Smoked, Heimchen Tomate, Schokolade mit Wurm.
Also Buffalo.
Buffalo Würmer, Natur.
Buffalo Natur, bitte, war super.
Ja,
ja. Das macht jetzt gerade die Verpackung auf.
Vielleicht inzwischen so ein Heimchen-Snack. Kann ich nur empfehlen.
Also ich kann nur sagen, sie bewegen sich nicht mehr.
Das ist sehr positiv. Ist es dein erster Insekten-Snack?
Nein, ich habe schon mal Insekten gegessen. Also ich bin da wirklich sehr weltoffen für alles. Habe sogar schon Schneckenleber gegessen. Also von dem her, verschiedenste Spezialitäten haben wir schon durch.
Robert können wir mit nichts mehr schocken, glaube ich.
Ja, mit viel nicht, aber ich finde es aber sehr spannend.
Ja, wie ist denn deine Grundhaltung zu Insektensnacks? Du hast gerade den Mund voll, weil du die Buffalo-Würmer so schmecken, wie es ausschaut.
Nein, sie schmecken wirklich gut. Also ich habe da überhaupt eine weltoffene Grundhaltung generell zu diesen Themen und schmecken gut.
Ja. Gut gewürzt. Kannst du das ein bisschen beschreiben?
Also ich bin ja Fleischsommelier, gell? Und habe die Ausbildung durchgemacht als Fleischsommelier. Insekten haben wir in unserem Lehrbuch noch nicht drinnen gehabt, das sollten sie vielleicht ergänzen in Zukunft. Und ist wirklich vom Geschmack her salzig ein bisschen. Also ich habe schon mit Salz gearbeitet.
Ja.
Und ein bisschen so, es, wie gesagt, ein bisschen mehlig schon. Also ich würde es jetzt nicht in die fleischige Richtung erraten, sondern eher in Richtung Getreide, so ein bisschen in so Cornflakes-artigen Substanzen. Aber na, nicht schlecht. Und vor allem sehr proteinhaltig. Gell?
Vor deinem Geschäft hier in Böller bei Hartberg, da gibt es Plakate mit Wagyu-Steaks und so weiter. Wenn du das vom Geschmack her irgendwie vergleichst, hättest du dann wahrscheinlich am Ende doch wieder das Wagyu-Steak vorziehen, oder?
Naja, weil ich weiß, wo der Wagyu-Bauer herkommt, weil wir das selber schlachten, selber verarbeiten und im Endeffekt da einen super runden Kreislauf haben mit einer Top-Qualität und das natürlich mit Maß und Ziel, was sehr, 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 sehr gut ist. Und das ist auch mein Ansatz zum Thema Fleisch- und Wurstprodukte als handwerklicher Betrieb, dass ich sage, essen wir nicht zu viel Fleisch, essen wir, wenn wir ans Essen, eine gute Qualität, beschäftigen wir uns damit und genießen wir das Ganze. Und die restliche Zeit kann man kurz Gemüse essen, andere Kartoffel oder auch Insekten. Also ich bin da wirklich offen und würde sagen, dass mit Maß und Ziel der Genuss im Vordergrund steht und dann ein gutes Steak zur Belohnung sein darf.
Jetzt klingt das fast ein Stück weit so, als wäre das Wagyu-Steak von besonderer Qualität und die Insekten nicht. Christoph, ich glaube, da musst du heftigst widersprechen, denn du sagst, eigentlich sind Insekten ein absolutes Superfood. Was macht denn die Insekten zum Superfood?
Du, vielleicht ganz kurz auch zum Thema Fleisch, ja, weil wir kämpfen ja auch nicht gegen das Fleisch, sondern wir setzen uns für Insekten als Alternative ein. Also so wie es der Robert auch gesagt hat, Fleisch aus einer super Qualität, das spricht überhaupt nichts dagegen. Aber genau, Insekten sind Superfood. 2 Milliarden Menschen essen das heute jeden Tag, aber Insekten sind die ursprünglichste Ernährungsform. Der Mensch hat das immer schon gegessen. Unsere Vorfahren haben sich von Insekten ernährt. Wir sprechen hier von den Proteinen. Insekten beinhalten alle Aminosäuren in einer super Zusammensetzung, tatsächlich oft besser, als es bei Fleisch vorzufinden ist. Andererseits liefern Insekten aber auch super Fettsäuren, großteils ungesättigte, viele Ballaststoffe, aber auch Mikronährstoffe. Das heißt, in der Gesamtbetrachtung sind die Fleisch mit Sicherheit nicht unterlegen. Eher das Gegenteil ist der Fall, dass eben bei einer super Aufzucht Insekten da wirklich ein großer Nährwertlieferant sind und sehr, sehr wichtig, vor allem in der Ergänzung zu einer pflanzenbasierten Ernährung. Also wir von ZIRP sagen auch, essen wir zwar weniger Fleisch, wir empfehlen 80-90% pflanzlich, so wie es der Robert auch gesagt hat, und dann Insekten als super Ergänzung. Einmal die Woche ein Fleisch spricht sicher nichts dagegen. Da sind wir halt aber weit davon entfernt, vor allem in Österreich. Da sind wir eines der Top-Länder weltweit, was den Fleischkonsum angeht. Und das geht sich einfach nicht mehr aus. Das heißt auch Stichwort Klimawandel. sind Insekten sehr ressourcenschonend, aber da kommen wir sicher später auch noch zu sprechen.
Würdest du sagen, sind Insekten vegetarisch?
Insekten sind natürlich nicht vegetarisch, Insekten sind Tiere. Die Tiere, die es am meisten auf diesem Planeten gibt, wenn wir von der Biomasse uns das anschauen. Wenn du mich fragst, ob Veganer Insekten essen, dann kann ich ganz klar Ja darauf sagen. Also auch nicht alle. Menschen entscheiden immer von sich aus, warum sie was essen oder auch nicht essen. Aber wir haben ganz viele Veganer, die ganz bewusst Insekten essen. Da redet man dann von der Ethik, da redet man von Moral, wie wird ein Insekt gezüchtet, wie wird es getötet. Bei uns passiert das im Tiefkühler, passiert so, wie man es im Winter auch kennt, wenn Insekten einschlafen, wenn es draußen kalt wird. Also vegetarisch sind sie nicht, sie sind eine super Ergänzung zu pflanzenbasierter Ernährung und deswegen eben auch eine super Alternative, eben für Menschen, die genau weniger Fleisch essen möchten.
Markus, ich weiß nicht, wie es dir jetzt gegangen ist. Ich habe jetzt vor diesem Heimchen Smoked einmal runtergebissen. Das war jetzt gut, das war wirklich Cornflakes-artig. Und hätte ich nicht gewusst, was es ist, hätte es mir wahrscheinlich auch sehr gut geschmeckt.
Ich du hast die Buffalo-Würmer, Entschuldigung, die Buffalo-Würmer hast du noch nicht gekostet.
Ja, die werde ich dann später noch zum späteren Zeitpunkt kosten. Markus, ich weiß nicht, wie es dir geht. Hat es dir ganz offen gesagt gekraust vor diesen Insekten?
Na, das nicht, aber das ist wahrscheinlich, oder ich vermute mal auch dem geschuldet, wie es dann verarbeitet wird und in welcher, da ist ja die Verpackung auch sehr nett und wie das Endprodukt dann ausschaut. Also ich habe irgendwie im Kopf gehabt, wie wir darüber diskutiert haben, ob man nicht live Insekten essen sollen, irgendwelche großen frittierten Grillen, wo es richtig knackt, wenn man runterbeißt. Vielleicht wäre da meine Reaktion eine andere gewesen, aber das, die Herausforderung jetzt bei den Heimchen, die war überschaubar.
Christoph, ist das der Hauptvorbehalt oder gibt es da andere auch, die überwunden werden müssen?
Gut, du hast es auch eingangs erwähnt, dass es kulturell in Europa eben nicht gewohnt ist, Insekten zu essen. Wir haben jetzt hier ganze Insekten am Tisch liegen. Wir von CIRP haben ja vor allem auch legen den Fokus auf verarbeitete Produkte. Du hast das Burger Patty angesprochen, du hast den Riegel angesprochen. Da gibt es kulturell überhaupt keine Hemmschwelle, weil das Insekt verarbeitet ist. Das heißt, wir versuchen natürlich, das dem europäischen Konsumenten auch so schmackhaft wie möglich zu präsentieren. Wenn das Insekt als Mehl vor dir liegt, das haben wir jetzt da zwar nicht, aber dann siehst du es nicht mehr. Und damit fällt auch dieser Vorbehalt eigentlich weg. Insekten sind sehr geschmacksneutral. Und dementsprechend super einsetzbar. Wir haben tatsächlich unseren Burger Patty in der Blindverkostung, sagen viele, dass sie das jetzt nicht auseinander dividieren könnten zu einem Rindfleischburger zum Beispiel. Und Stichwort Vorbehalte, wir sagen immer, dass jeder nur einen Bissen entfernt ist. Also die Leute, die es dann probieren, sagen, so wie hier jetzt auch in der Runde, es schmeckt eigentlich super, in dem Fall als Snack, so wie man es würzt, knusprig. Und wenn man es dann verarbeitet, ist es eben ein sehr neutraler Rohstoff, der zugesetzt wird zu unserem Riegel zum Beispiel. Die Riegel schmecken nach Datteln und Energie. Aber ja, wie gesagt, probieren gegenüber studieren. Die Grenzen setzt man sich immer im eigenen Kopf und den gilt es eben auszuschalten und dann einfach probieren und dann schmeckt es auch den meisten.
Wir essen Bäuchel, wir essen Nieren, wir essen Hirn. Robert, kannst du dir erklären, warum graust du uns dann aber plötzlich, wenn wir von Buffalo-Würmern lesen?
Na, ist eine sehr gute Frage im Endeffekt, weil ich glaube, wir sind damit aufgewachsen. Das heißt, gerade bei uns am Land haben da viele Großeltern daheim Schweindel gehabt und haben selber geschlachtet und es war eine komplett andere Zeit. Und da ist man auch als Kind schon irgendwie mit aufgewachsen mit dem Thema. Und auch die Fleischereien hat es gegeben und Innereienküche ist natürlich eine sehr, sehr traditionelle Hausmannskost in der Steiermark immer schon gewesen. Und dadurch, glaube ich, wächst du einfach mit auf und Insekten sind halt was Neues. Und viele Leute haben halt auch wahrscheinlich Respekt vor Neuem und dem Ganzen, wie gesagt, kann ich nur sagen, ein Hirn ist auch was Gutes, gell? Mit Maß und Ziel. Oder eine Leber ist ja vom Eisengehalt her sehr, sehr gesund. Wenn man natürlich jeden Tag 3 Kilo Leber isst, dann wird man auch ein Problem haben. Gell? Und wenn man aber ab und zu mal eine gut zubereitete Innerei isst von einem Tier, das was gut gehalten wurde, dann spricht da gar nichts dagegen. Und da kann auch da mit Rezepturen richtig, richtig gute Sachen machen. Man kann es frittieren, backen, grillen, also alle Möglichkeiten bei denen rein. Aber ich glaube, wir sind damit aufgewachsen, deshalb tun wir uns ein bisschen leichter damit.
Also doch eher ein stärkeres kulturelles Thema. Auf deiner Website, Robert, steht, als Familienbetrieb verschreiben wir uns dem Genuss. Wir wissen, wo der Genuss herkommt, er steht auf unseren Weiden. Muss ein Lebensmittel tatsächlich einmal auf Weiden gestanden sein, damit man es genießen kann, oder kann es auch einmal irgendwo gekrabbelt sein?
Ja, es ist im Endeffekt bei uns so, weil wir es wirklich in Bellortal so haben, weil wir Richtung Almenland halt für Weidewirtschaft haben und da die Bauern, Gott sei Dank, die Tiere noch raus auf die Weide treiben und dann wieder am Abend in den Stall bringen und so einfach diese Mischwirtschaft entstanden ist bei uns. Und das macht natürlich einen Sinn, international gesehen, wenn du schaust, wo halt Platz da ist, da wird viel Rindfleisch in einer guten Qualität auch im Freien gehalten. Und wenn der Platz da ist, macht schon Sinn. Und im Endeffekt wird ja das Gras, vom Tier im Endeffekt oder vom Rind gefressen wird, auch wieder ausgeschieden. Und so hast du auch eine künstliche Düngemethode. Und das darf man auch in diesem Bereich nicht vergessen, dass wir auch den Dünger für die Böden brauchen, den was man dann auch für Insekten dann wahrscheinlich auch wieder hernehmen kann.
Markus, vielleicht können wir das mal insgesamt einordnen. Wie viel Innovation, wie viel Innovatives steckt denn heute eigentlich schon in unseren Lebensmitteln?
Ja, sehr viel. Wir haben ja eine industrialisierte Ernährungskette zum Teil. Wenn wir jetzt nur mal schauen, wahrscheinlich auf die Insektenhaltung oder Erzeugung, das sind schon sehr kontrollierte Umgebungen, da steckt jetzt schon sehr viel Technik drinnen. Wenn man sich vorstellt, ein großes Feld in Amerika, dort kennt man diese Bilder eher her, wo es jetzt schon gang und gäbe ist, dass vollautonome Mähdrescher zum Beispiel fahren, überwacht über Handy, Apps und so weiter, wo Drohnen eingesetzt werden, zum Beispiel zur Überwachung der Früchte auf dem Feld oder zum optimalen Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und so weiter, dann sieht man, dass heutzutage schon sehr viel Technik eingesetzt wird. Das geht hin bis zum Konsumenten, der dann auf seinem Handy eine App verwendet, um zum Beispiel der Lebensmittelverschwendung Herr zu werden.
Robert, sind Drohnen bei dir schon Thema? Wie viel Innovation steckt in der Fleischproduktion heutzutage?
Also im Endeffekt relativ viel. Und es ist ein bisschen das Problem, was wir haben, dass gerade in dem Handwerkssegment, wo wir sind, noch zu wenig Innovation drinnen stecken kann, weil einfach unsere Maschinen, die was wir haben und wir benötigen, extrem teuer sind. Und das spült halt eher der Industrie in die Karten. Das heißt, dadurch haben wir so billige Fleisch- und Wurstpreise im Endeffekt, weil halt industriell hergestellt wird. Und das ist schon ein bisschen ein Problem. Handwerklich erzeugtes Würstel zum Beispiel aus einer Rezeptur, wie wir die haben von meinem Opa seit 1946, braucht natürlich mehr Arbeitskraft. Das braucht mehr Manpower. Und die Manpower ist halt im Verhältnis ist in der jetzigen Zeit halt immer teurer geworden und mit dem kämpfen wir schon ein bisschen, dass wir einfach als Handwerksbetriebe einfach andere Preise benötigen, um überleben zu können wie Industriebetrieb, weil ein Industriebetrieb kann halt einfach im Endeffekt mit einem hohen maschinellen Aufwand günstiger produzieren und dadurch haben wir leider Gottes diese Schleuderpreise, was halt in Discounter oder so in dem Bereich passiert sind, was uns alle wehtun. Und was man dabei wahrscheinlich vergisst, ist ein bisschen der ethische Aspekt, den was wir eigentlich haben sollten, wenn wir ein Tier, ich sage einmal, verarbeiten zu Lebensmitteln, dass das eigentlich dann da immer ein Lebewesen gewesen ist. Und das tut mir dann immer ein bisschen weh, weil wir uns wirklich bemühen damit, von der Schlachtung an bis hin zur fertigen Produktion, wo unsere Mitarbeiter aufgewachsen sind, die kennen die Tiere vom Stall weg schon und sind mit dem Beruf aufgewachsen. Gell? Und dieses Handwerk ist sowas Ehrenwertes im Endeffekt, was mittlerweile wirklich schon teilweise von Maschinen übernommen wird, wobei wir auch natürlich keinen Nachwuchs haben. Das heißt, in der Steiermark gibt es zum Beispiel 7 Fleischerlehrlinge pro Jahr circa, was jetzt da halt nicht viel sind. Gell? Das heißt, unser Beruf ist wirklich fast vom Aussterben bedroht im Endeffekt. Da werden vielleicht mehr Insektenmetzger rauskommen in Zukunft nachher wie echte. Und das ist schon auch ein Thema. Das heißt, langfristig gesehen wird wahrscheinlich die Maschine schon da ein paar davon übernehmen.
Was wäre denn dein Appell an den Konsumenten?
Was ich schon gesagt habe, im Endeffekt, sich damit beschäftigen, vielleicht weniger Fleisch zu essen und einfach schauen, wer das produziert, welche Menschen stecken im Hintergrund, welches Tier ist im Hintergrund und einfach dem Ganzen mit Würde zu begegnen und das zu schätzen. Genauso wie man sagt, mit Maß und Ziel genießen, wie der Christoph schon gesagt hat, bei den Insekten, spannend. Also ich kann mir vorstellen, dass ich mir jetzt wirklich da bei Zirpa mal in Zukunft was bestelle, was mich interessiert.
Du hast gerade angesprochen, vielleicht gibt es in Zukunft Insektenmetzger als Lehrberuf. Christoph, kannst du uns vielleicht ein bisschen einen wirtschaftlichen Einblick auch verleihen? Wie gestaltet man Preise im Insektenbusiness?
Also vielleicht kurz zum Thema Metzger. Ja. Also wir haben ja doch auch schon mit vielen Metzgern auch die letzten Jahre gesprochen und wir wissen, dass da viele mit dem Thema Insekten auch schon Versuche gemacht haben, weil sie im Endeffekt alle wissen, dass das Thema kommen wird. Durch Preisgestaltung, grundsätzlich auch zum Thema Zucht, also die Insekten werden in Europa unter strengen Bedingungen gezüchtet, auch hier alles vollautomatisch, meistens vertikal. Es gibt in Europa trotzdem zwei Hände voll Insektenzuchtbetriebe in der Größenordnung. Allein in Österreich gibt es weit mehr als 100.000 Bauernhöfe. Also das Thema Preisverzerrung im Lebensmittelbereich ist ein Riesenproblem, hat der Robert ja auch schon angesprochen. Da hat sicherlich auch der Handel eine große Verantwortung, da etwas zu verändern. Wir tun uns dann oft schwer, weil die Insekten noch relativ teuer sind. Ist natürlich eben dem geschuldet, dass der Markt noch relativ klein ist und auch das Angebot, eben wie gerade gesagt, mit knapp 10 Zuchtbetrieben überschaubar. Aber wir versuchen da uns auf jeden Fall an vergleichbare alternative Produkte, Stichwort Burger, Riegel, da jetzt nicht teurer zu sein. Ganz im Gegenteil, wenn man es dann vergleicht, sind wir oft sogar günstiger als jetzt vergleichbare Produkte. Wenn man dann sich das Detail anschaut, was ist da drinnen, wo kommt das her, dann ist natürlich auch die Qualität ein wichtiges Merkmal, dass das Zirp hier herauszustreichen ist. Was der Konsument leider Gottes auch noch nicht so schätzt, wie es vielleicht wünschenswert wäre, also hat das sicherlich auch die Politik, aber auch Medien eine Riesenverantwortung, hier in Zukunft auch eben den Konsumenten noch besser darüber aufzuklären, eben, wo kommen die Lebensmittel her, wie werden sie hergestellt und was ist am Ende des Tages auch gesund, weil das ist ja auch ein ganz wichtiges Thema. Wir reden von Lebensmitteln, das, was unserem Leben erhaltet und gesund erhalten sollte und das sollte eben eine sehr hohe Qualität haben.
Christoph, und wie läuft das dann ab? Du hast gesagt, die Würmer werden dann schockgefroren oder gefrostet und dann verarbeitet ihr sie weiter, tut sie die würzen oder tut sie die noch räuchern oder?
Genau, das hängt dann von Produkt zu Produkt ab. Also der Buffalo-Wurm, den wir hier am Tisch liegen haben, der ist einfach nur getrocknet und ungewürzt. Die Heimchen sind geräuchert, die Tomatenheimchen sind mit Tomaten gewürzt. Und Basilikum in dem Fall. Ansonsten bekommen wir das Insekt meistens als Mehl, also als Pulver, komplett vermahlen. In Zukunft wird sicherlich auch das Protein extrahiert werden können. Zum Thema, wie viele Menschen werden in Zukunft Insekten essen. Ich bin überzeugt, dass es auch alle bewusst irgendwann tun werden, weil der Insektenrohstoff eben sehr hochwertig ist, sehr gesundheitlich wertvoll ist. In Zukunft sicherlich auch mehr angeboten wird und dann wird das als Pulver eingesetzt werden. So wie du heute fast überall Molke oder Soja findest, werden wir auch am Insektenprotein keinen zu großen Bogen in Zukunft machen. Jetzt sage ich auch schon zweimal in Zukunft, wir tun das heute schon. Es gibt heute auch schon einige Lebensmittel am Markt, wo es eben ganz bewusst eingesetzt wird.
Und was müsste ich machen, wenn ich starten möchte, solche Insekten zu züchten?
Du, am besten mal die Gesetze sich anschauen, wie schaut sowas aus. Es bedarf trotzdem, ich habe schon gesagt, es gibt einige Betriebe, die jetzt schon sehr groß auch automatisiert Insekten züchten. Das heißt, die Technologie ist natürlich hier ein ganz wichtiges Thema, weil es ansonsten schon Handarbeit ist. Also um hier wirklich auch in Zukunft am Markt bestehen zu können, wird es ein Investment brauchen. Da gibt es jetzt sicherlich schon einige Best-Case-Modelle in Europa, die ich empfehle, dir anzuschauen. Es gibt auch Kleinbauern, die dann Insekten anfangen zu züchten. Das ist, by the way, ein super Nebengeschäft für viele Bauern, weil es dann auch als Futtermittel verwendet werden kann. Also wir von Zirp reden ja vor allem Insekten als Lebensmittel, weil wir schon auch überzeugt sind, dass es sinnvoller ist, die eigene Ernährung nachhaltiger zu gestalten, als jetzt die Futtermittel unserer Schweindeln und Kühe. Aber auch dieser Markt ist mittlerweile sehr groß und da gibt es viele Bauern, die das ganz bewusst dann auch züchten. Aber wenn du wirklich Interesse hast oder auch die Zuhörer und Zuhörerinnen, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden und wir vernetzen euch mit den entsprechenden Partnern auf diesem Markt.
Christoph, wie schaut denn das aus eigentlich bei dir? Wie viele Insekten isst du täglich?
Du, das ist vielleicht auch etwas ganz Wichtiges und das sage ich auch immer dazu. Jeder von euch, jeder Zuhörer isst einen halben Kilo Insekten jedes Jahr. Wir essen das heute schon ganz unbewusst, weil wir Lebensmittel konsumieren, die verarbeitet sind. Da rede ich jetzt nicht von der Radtour oder von der Wanderung, wo man Insekten auch verschluckt, sondern da rede ich vom Orangensaft, von Nüssen, von Schokoladeprodukten, Milchprodukten, Ketchup. Überall sind Insekten drin, weil es für die Industrie gar nicht besser auszusieben ist. In Amerika zum Beispiel muss das sogar auf den Produkten deklariert werden. In Europa ist es noch nicht der Fall. Und ich persönlich habe jetzt auch hier am Tisch die Insekten stehen und Snacke sie. Das tue ich eigentlich jeden Tag. Bei mir kommt ein Zirbriegel in die Tasche, wenn ich außer Haus gehe. Auch zum Sport natürlich ein super Energielieferant. Ich tue es mir auch das Mehl, das Pulver oft dann am Abend in diverse Speisen, ob das jetzt Nudeln sind. Also ist sehr vielfältig einsetzbar und das ist ja auch das Schöne daran, also ganz bewusst jeden Tag mit großer Leidenschaft.
Jetzt hast du 2017 ZIRP gegründet. Spürst du so etwas wie einen Aufwind oder stagniert eigentlich das Insektenbusiness?
Sowohl als auch. Also im Endeffekt natürlich, der Trend ist jetzt seit einigen Jahren da und ungebrochen, sage ich mal, was die Nachfrage betrifft. Corona war komische Zeit, was jetzt die Nachfrage betrifft. Da gab es andere Herausforderungen, aber wir merken schon, dass immer mehr Interesse da ist. Das sehen wir auch anhand der Verkaufszahlen und eben der Nachfrage von allen unterschiedlichen Playern. In den letzten Jahren ist vor allem die öffentliche Hand auch dazu gekommen, die da immer mehr Interesse auch hat, wenn ich von Mensen spreche, von Universitäten. Aber auch von großen Konzernen, die wissen, sie müssen die Ernährung angreifen, wenn es darum geht, die CO2-Ziele, die Klimaziele zu erreichen. Eben, Ernährung hat den größten Impact, mehr als 30% der Treibhausgasemissionen. Und eben mit jedem heißen Sommer steigt auch die Nachfrage nach nachhaltigen Alternativen und damit auch nach Insekten als Lebensmittel.
Nachhaltige Alternativen, das ist auch schon das Stichwort. Ich habe mir gerade einen Cherry Raw Bar von ZIRP da geöffnet. Markus, magst du das Stück? Darf ich dir etwas anbieten?
Ja, unbedingt, ja. Ja?
Reißt du dir etwas runter?
Reiß mal was runter.
Robert, der futtert da auch gerade einen solchen Snack hinein. Und, wieso?
Ich spüre die Energie schon.
Ja, der ist tatsächlich, ich habe mir gerade ein bisschen so die Nährwerttabellen auch angeschaut, 20,3% Proteine. Das heißt, von total 146 Kilokalorien 40 Gramm Eiweiß. Wahnsinnig stark eigentlich vom Eiweißanteil. Wie schmeckt er?
Ja, ausgezeichnet. Probier gleich.
Koste ich auch nochmal schnell. Machen wir auf. Mhm. Christoph, ganz kurz vielleicht, kannst du das erklären? Die Schokolade mit Wurm, die ist in Kooperation mit einem steirischen Schokoladier entstanden, mit Zotter. Wie kommt es zu einer solchen Zusammenarbeit?
Der liebe Josef Zotter ist ja auch ein Pionier bei allem, was er tut und hat schon auch früh in seiner Schokoladenfabrik Insekten zum Snacken angeboten. Auch viele Medienbeiträge, die er die letzten Jahre gegeben hat, spricht er auch davon, dass sich was ändern muss und führt jedes Mal auch Insekten als Lebensmittel ins Rennen. Und daher war es naheliegend, dass wir uns früh schon kennengelernt haben und auch ein Produkt gemeinsam entwickelt haben. In dem Fall tatsächlich jetzt mehr ein Geschenkartikel als jetzt das Superfood. Schokolade ist eine Süßigkeit, es sind da ein paar Buffalo-Würmer obendrauf. Mehr ein Geschenk als jetzt die gesunde alltägliche Ernährung, die wir empfehlen. Aber ja, das war uns eben wichtig, um auch die Reichweite und die Bekanntheit dieses Themas zu erhöhen.
Du, Christoph, sind Insekten Bio? Gibt es da Zertifizierung?
Insekten sind Bio, hängt natürlich sehr stark von der Aufzucht ab. Also es gibt tatsächlich in Europa jetzt noch keine Zertifizierung, keine europaweite. Ansonsten, wenn wir uns anschauen, wie Insekten hergestellt werden, ist ganz wichtig zu erwähnen, dass es immer im Sinne der Kreislaufwirtschaft passiert. Also wir nehmen uns Überschüsse aus der Landwirtschaft als Futtermittel her, meistens so ca. 50-50 Trockenfutter, Frischfutter. Und da werden die Rohstoffe schon bio gesourced. Es gibt aber jetzt eben noch keine Zertifizierung für Bio-Labels. aber viel biologischer als eine Insektenzucht kann man gar keine tierischen Proteine züchten. Also insofern ja, aber eben noch nicht jetzt im Sinne eines Labels. Ja. Was aber so und so immer zu hinterfragen ist, weil, ohne da jetzt konkrete Namen zu nennen, Gütesiegel sind nicht immer ein Zeichen dafür, dass irgendwas gesund oder nachhaltig ist.
Also als einfacher Beobachter jetzt gesprochen, habe ich den Eindruck, in der Lebensmittelindustrie gibt es nicht sehr viele Innovationen, die jetzt komplett radikal die ganze Branche auf den Kopf stellen. Markus, gibt es technologische Fortschritte der letzten Jahre, die irgendwie größeren Einfluss gehabt haben, oder gibt es vielleicht auch absehbare neue Innovationen?
Ja, definitiv. Also wenn man an Technologie in der Ernährung denkt, dann fallen einem wahrscheinlich am ehesten Technologien rund um den Bereich Biotechnologie oder Genetik ein, wo man eben versucht hat, Samen oder Pflanzen zu züchten, die resistenter sind gegen Schädlinge, gegen Dürre, höhere Ernteerträge liefern und so weiter. Das ist sicher der eine große und sehr wesentliche Teil der Technologien. Der andere ist in dem Bereich, den der Robert vorher angeschnitten hat. Also wenn es darum geht, dann man hat das Produkt vom oder den Rohstoff vom Feld geholt oder wo auch immer her, dann muss es weiterverarbeitet werden. Und da reden wir jetzt auch wieder von einer industriellen Weiterverarbeitung. Dort geht es eben um Hochautomatisierung. Sonst wären diese Mengen an industrialisierten Nahrungsmitteln gar nicht zu schaffen. Robotik, solche Technologien eben. Und was jetzt immer mehr und mehr zum Einsatz kommt, sind eben diese Technologien, über die wir eh schon sehr oft gesprochen haben, alles rund um Datenanalyse, Sensorik, Auswertung. Wir haben sogar in Graz, wenn ich mich richtig erinnere, ein Startup, dessen Produkt es ist, das können Kühe sozusagen zu sich nehmen, und damit ist es den Bauern möglich, rund um die Uhr die wichtigsten Vitalwerte der Kuh sozusagen am Handy anzuschauen und frühzeitig zu reagieren, wenn es jetzt zum Beispiel zu möglichen Erkrankungen kommt.
Robert, klassische Fleischproduktion, das Handwerk, hätte ich jetzt was gesagt, der Genuss, der da vielleicht auch dann am Ende des Tages dann auch irgendwo anders. Klassisches Handwerk, Fleischproduktion, passt das zusammen mit Innovation und Technologie, oder ist das irgendwie ein Widerspruch in sich?
Na, überhaupt nicht. Also im Endeffekt, wie ich schon gesagt habe, ist der Zeitpunkt das Entscheidende. Und ich habe gesagt, warum traditionelle Rezepturen modern zu interpretieren. Und das war mir oder ist mir immer ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel Vinyl, die Wurstplatte gemacht. Wenn es euch umdreht, da hinten steht's. Da haben wir die Töne aufgenommen von den Schweinen, vom Zerlegen, vom Schlachten, vom Wursten und vom Grillen. Haben wir Vinyl draus gemacht aus den Tönen und so die Wurstplatte als traditionelles Medium produziert. Und im Schulterschluss dazu gibt es natürlich das Ganze ja online. Das heißt, man kann sich unter wurstin5akten.com das online anhören. Und so sehe ich ein bisschen mein Handwerk, dass wir mit traditionellen Methoden arbeiten und produzieren und da super Qualität machen, das Ganze aber in die heutige Zeit bringen und modern interpretieren. Und was weißt du, gerade am Griller, das ist vielleicht auch ein super schönes Beispiel, Feuer, weißt du, wenn es da brutzelt, wenn du da am Abend mit Freunden herumstehst, haben sie in den letzten Jahren diese Feuerschalen. Also ich habe da einen O4-Grill zum Beispiel, der was brennt, wo jetzt ein Feuer rauskommt, wo eine Grillplatte herum ist. Gell? Und das hat sich schon wieder uns Menschen, glaube ich, einbrennt. Dass du sagst, eigentlich, wir grillen wieder mit Feuer, legen da eine gute Qualität drauf, an Gemüse, Insektenbett ist Fleisch, aber wir kommen dann wieder beim Feier zusammen. Also der Urgedanke kommt dann wieder zu das zurück, und trotzdem hat es da neue Technologien gegeben, dass man das wieder klasse machen kann.
Du agierst insgesamt extrem innovativ, nicht nur in der Marketing, sondern auch in deiner Produktion. Kannst du dir auch vorstellen, Insekten als eine Art Beilage zum klassischen Steak zu servieren?
Kann man selbstverständlich vorstellen. Also im Endeffekt sollten wir uns da austauschen, und ich bin ja gern dabei, dass ich da in der Entwicklung helfe, weil wir da in unserer, ich sage einmal in meinem Know-how, weil ich da seit 1997 in der Branche bin, und einfach du lernst als Fleischer mit Konsistenzen umgehen. Und ich glaube, das ist das, wo wir auch wieder in die Zukunft schauen können, dass mit dem Know-how, was wir uns aufgebaut haben, einfach mit neuen Methoden wie auch zum Beispiel Insekten, gute Produkte machen oder Raw Meat im Endeffekt produzieren, dass man sagt, wir brauchen nicht 100% Fleischansatz, sondern wir kombinieren zum Beispiel Fleisch mit Insekten und bringen dort den Fleischanteil wieder retour. Also da gibt es sicherlich mehrere Ansätze, was man in Zukunft gemeinsam machen kann.
Glaubst du, wird es erforderlich sein, diese neuen Wege zu gehen, um am Ende des Tages dann auch vielleicht die CO2-Emissionen in der Fleischproduktion zu reduzieren?
Ich glaube, einerseits wird es genau um das gehen, dass wir in Zukunft auf das CO2-Thema schauen, dass wir uns da verbessern, aber auch, dass wir als Fleischer, wir sind in einer richtigen Nische drinnen. Wenn man denkt, dass zum Beispiel über 90% des gesamten Fleischabsatzmarktes in Österreich von Supermärkten gemacht werden, und wir Fleischer, Bauern und direkt vom Markt, da haben nur mehr 10% von dem Markt. Das heißt, wir sind schon eine Nische, so wie ja zurzeit Insekten noch eine Nische sind. Und vielleicht können wir ja genau über das Thema auch wieder Fuß fassen, dass wir in der Nische einfach stark werden gemeinsam.
Christoph, wie beurteilst denn du die Umweltauswirkungen der Insektenproduktion im Vergleich jetzt vielleicht zu konventioneller Fleischproduktion?
Da gibt es natürlich schon viele wissenschaftliche Studien auch, die sich das Thema genau angeschaut haben und da ist genau eben neben dem gesundheitlichen Mehrwert, den Insekten vorzuweisen haben, ist das eben der ausschlaggebende Punkt. Wenn wir jetzt den Buffalo-Wurm zum Beispiel vergleichen, den wir heute auch schon probiert haben, im Vergleich zu einem Rindfleisch, das konventionell gehalten wird, reden wir davon, dass der Buffalo-Wurm um 28 Mal effizienter ist. Wenn man sich den gesamten ökologischen Kreislauf anschaut, von der Aufzucht bis zur Schlachtung, 28 Mal so effizient, das ist natürlich schon extrem. Ja? Und genau da reden wir auch davon, wo die Einsparung ist, wenn wir von Treibhausgasen reden, wenn wir von Wasser, Futtermittel reden, aber natürlich auch den Platz reden. Also wir haben die Ressourcen einfach nicht, den Fleischkonsum, den wir heute weltweit haben, so aufrechtzuerhalten. Bedarf nach Proteinen wächst ja auch noch, das muss man auch dazu sagen. Der wird ja nicht weniger, der wird mehr, weil auch mehr Menschen auf diesem Planeten leben. Also gerade wir in Europa müssen hier was tun und deswegen sind ja feine Insekten auch so stark ins Gewicht. Der Fleischkonsum muss nachhaltiger gestaltet werden, es braucht Alternativen und eben Insekten sind da wirklich sehr viel effizienter in der Produktion und Landnutzung.
Robert, würdest du das so stehen lassen?
Also ich würde schon gerne mein Fleischsenf ein bisschen dazugeben. wie ich schon gesagt habe, ich gebe dir recht in der ganzen Aufzucht und allem drum und dran. Uns ist aus die Fugen geraten. Wenn du denkst, früher unsere Großeltern haben selbst teilweise Schweine gemästet und da war der klassische Sonntagsbraten da, wo du gesagt hast, du hast einmal die Woche am Wochenende ein gutes Stückchen Fleisch gegessen. Und das hat sich leider Gottes durch diese Industrialisierung so entwickelt, dass der Konsum um so viel gestiegen ist. Und dadurch kommen wir nicht mehr zusammen mit den Mengen. Und wenn jetzt ein Kilo Brotwürstel billiger ist wie Tomaten in einem Discounter und einfach das Ganze so hoch industrialisiert ist, wie wir schon geredet haben, dann passt das sicher nicht mehr zusammen. Und auch von den Preisen her ist natürlich so, dass Fleisch seit 20 Jahren zu billig ist, finde ich. Ich habe Aktionszettel von meinem Papa zum Beispiel gefunden, das ist jetzt 40 Jahre her, aus dem 84er Jahr, da hat ein Kilo Schweineschulter 59 Schilling kostet, nur im Verhältnis, gell? Und jetzt hat es bei einem Großmarkt in Aktion das gleiche Produkt um 3,99 gegeben. Das heißt, in über 40 Jahren ist jetzt die Schulter eigentlich billiger geworden. Und wenn man schaut, wie das alles andere entstanden ist, ist mit dem Satz eigentlich das gesamte Problem dieser Fleischwirtschaft erklärt. Und da gehören sicherlich auch, wie der Christoph gesagt hat, die ganzen Handelsriesen dazu, das, wo man sicher sich was überlegen muss. Und auch im Endeffekt der Konsument, der was auch vielleicht ein bisschen nachdenken sollte, was er konsumiert, wie viel er konsumiert. Und ich glaube, da liegt halt auch ein großes Problem, dass halt, wenn Lebensmittel oder gerade Wurst so billig ist, dass das nicht wertgeschätzt wird. Und vieles wahrscheinlich, was wir nicht wissen, im Müll landet. Und das ist ein großes Problem. Wenn Fleisch und Wurst wertvoller wäre, teurer wäre, dann würde man wahrscheinlich noch sorgsamer damit umgehen und dann wäre sicherlich in dieser Kette für jeden nicht schlechter.
Es braucht mehr Bewusstsein, es braucht mehr Wertschätzung für Lebensmittel, auch weil laut UN-Bevölkerungsprognose 2050 rund 9 Milliarden Menschen auf dieser Welt leben werden. Das heißt, der Konsum wird steigen. Markus, müssen wir alternative Formen zu Fleisch akzeptieren, um die Versorgung der Menschen weltweit sicherzustellen?
Ja, ganz sicher. Also ist jetzt eh schon oft genug gesagt worden. Ich glaube, der Schlüssel liegt darin, dass wir eben weniger Fleisch konsumieren. Der Christoph hat es vorhin gesagt, die Fleischproduktion macht 15% oder 15-20% sogar des weltweiten CO2-Ausstoßes aus. Und andersrum kann man es auch sehen, 70% der landwirtschaftlichen Anbauflächen weltweit entfallen darauf, dass man Fleisch produziert. Wir haben beim Herfahren eh schon kurz darüber diskutiert, ein bisschen kommt es mir so vor wie die Diskussion, die wir letztens hatten zu Verbrennungsmotoren und Elektromotoren. Wenn man versucht, über E-Fuels neue Treibstoffe für Verbrennungsmotoren zu finden, aber der Verbrennungsmotor per se eben einfach nicht sehr effizient ist. Das Effizienteste wäre eigentlich, die Lebensmittel nicht den Tieren zu geben, damit wir die dann später schlachten können, sondern die zu essen. Und der Weg dahin führt eben so, wie es der Robert beschrieben hat, dass ein Tier oder ein Lebensmittel aus einem Tier muss wieder wesentlich wertvoller werden und dadurch natürlich auch wesentlich mehr kosten.
Gibt es aus deiner Sicht neue technologische Innovationen, die sich anschicken, irgendwie mehr Nachhaltigkeit in die Lebensmittelindustrie zu bringen?
Da gibt es jede Menge. Ja. Also bisherige Technologien waren schon sehr umfangreich. Die Technologien, die jetzt in den Startlöchern stehen, sind auch sehr umfangreich. Vielleicht ein bisschen so geclustert, was wir in den nächsten 10 bis 20 Jahren wahrscheinlich sehen werden, ist, dass wir mit diesen neuen Datenmodellen, die wir heute sehen, einfach viel präziser landwirtschaften können, sogenanntes Precision Agriculture. Oder dass wir, und das halte ich für eine wichtige Maßnahme auch, dass wir sehen jetzt durch den Klimawandel, dass vermutlich bis 2050 uns circa ein Viertel der landwirtschaftlichen Anbauflächen verloren gehen wird durch Dürren, durch mehr Hitze, durch höhere Meeresspiegel und so weiter. Das ist, obwohl wir zusätzlich für viel mehr Menschen eigentlich mehr Nahrungsmittel brauchen würden, steht uns nur mehr weniger Fläche zur Verfügung. Wir müssen die Fläche also besser nutzen. Da könnte zum Beispiel der Ansatz des vertikalen Farmings gut entgegenwirken. Das bedeutet einfach, dass man Nahrungsmittel, jene, die sich halt so anbauen lassen, wie zum Beispiel Salat oder Gemüse, nicht mehr in der Erde anbaut, sondern in einer Nährstofflösung, wo man dann unter kontrollierten Bedingungen, zum Beispiel in einem U-Bahn-Schacht, es gibt tatsächlich schon einen ersten Versuchsaufbau, 30 Meter unter der Erde von der Universität Cambridge, wo man in einem alten U-Bahn-Schacht quasi so eine riesige Anbaufläche geschaffen hat. Da werden ungefähr 70 Parameter über Sensoren gemessen und damit ist es eben möglich, nur mehr 5% des Wasserbedarfs zu verwenden, was man beim natürlichen Anbau hat. Hat natürlich auch Nebenwirkungen und Nachteile, aber Technologien verbessern sich und das werden wir in den nächsten Jahren wahrscheinlich sehen.
Und Markus, was wir da zum Beispiel haben zu dem Thema in der Oststeiermark?
Ja, da bin ich sehr gespannt.
Eine Erdäpfelwurst, kennst du das?
Nein.
Also eine oststeirische Spezialität ist die Erdäpfelwurst. Die machen wir eigentlich, die habe ich wieder entdeckt vor Jahren. Gell? Das war ein traditionelles Gericht der Bäuerinnen, was einfach die Erdäpfel am Feld aufgebaut haben. Und die werden dann gewürzt und wir geben zu den Erdäpfeln nur Salz, Pfeffer, Majoran, ganz wenig Krammeln dazu und ein bisschen Schmalz und dann wird das wie ein Bratwürstel gefüllt. Und so hast du eigentlich im Grunde das Thema ein bisschen erklärt, dass sowas eigentlich immer schon gegeben hat. Dass wir gesagt haben, wir bauen Erdäpfel an und füllen halt die Erdäpfel in eine Wurst ein.
Könnte man dann auf eine Erdäpfelwurst gehen.
Ja, Erdäpfelwurst mit und
Buffalo-Würmer.
Apple Strudel Raw Bar von Zirp. Ja. Kann man ja vielleicht auch etwas Neues auch mal zwischendurch wieder probieren. Christoph, nur ganz kurz an der Stelle eingeworfen, dieser Apfelstrudel-Riegel, der ist richtig gut.
Danke vielmals, das freut mich sehr zu hören. Ja, am besten zur nächsten Radtour oder Wanderung dann mitnehmen. Ja.
Könnte man wirklich vorstellen. Vielleicht, also der ist extrem
gut. Weil es eben jetzt auch ein paar Mal angesprochen wurde, auch die Hungertote wurde...
Nein, Moment, Christoph. Der Christoph hat ihn ja noch nicht einmal probiert. Also, du hast das jetzt nicht sehen können, weil du uns zugeschalten bist, aber jetzt erst öffnet er ihn und jetzt schaue ich mir sein Gesicht genau an, wenn er da reinbeißt.
Ich würde dem Christoph ein Kompliment machen.
Ja, mach's ruhig, aber es muss authentisch und ernst gemeint
sein. Die Geschmäcker sind ja bekanntlich verschieden. Also mein Lieblingsriegel ist der Sour Cherry. Ganz viele mögen Apfelstrudel, das ist natürlich ein sehr bekanntes Gericht. Und dann haben wir auch noch Marille.
Na, ist wirklich ausgezeichnet. Ich möchte noch ganz... Ja, bitte.
Einen Satz wollte ich noch ganz kurz sagen, während du den Riegel da zu Ende kaust. Weil es geht ja nicht darum, dass wir ein weltweites Versorgungsproblem haben, sondern es gibt ein Verteilungsproblem, das ja daher rührt, dass Europa oder die westliche Welt einfach viel zu viel auch an Lebensmittel wegschmeißt. Eben liegt daran, wenn wir zu viel produzieren, wir haben von Preisen heute gesprochen, also jetzt muss sich hier natürlich politisch sehr, sehr viel ändern. Der Konsument allein hat natürlich einen wichtigen Hebel in der Hand, hat dreimal am Tag die Entscheidung zu treffen, was auf seinen Teller kommt. Aber es muss vor allem politisch in diesem System dringend was verändert werden, weil am Ende geht es ja darum, wie um uns Menschen und welchen Planeten wir zum Leben haben. Und eben, wie schon erwähnt, ist die Ernährung da einfach hat einen riesengroßen Hebel.
Bei uns kann gerade niemand sprechen, falls Sie sich fragen, woher die Pause kommt. Wir sind gerade jetzt alle voll mit Schokoriegeln. Eines sei an dieser Stelle aber kurz festgehalten. Es gibt tatsächlich auf europäischer Ebene eine Initiative, die nennt sich Safe to Eat, der Europäischen Lebensmittelbehörde, die eben auch genau darauf abzielt, um zu sagen, es darf nicht mehr so viel Lebensmittel verschwendet werden in Europa, weil eben es in vielen Teilen der Welt auch wirklich dringend benötigt werden würde. Bringt mich zum allerletzten Thema des heutigen Podcasts, nur um es auch kurz anzusprechen. Ganz am Anfang hatten wir es als Thema nur angerissen, nämlich das Thema Laborfleisch. Robert, wie stellst du dem gegenüber?
Auch sehr kritisch im Endeffekt, weil gerade zur Produktion von Laborfleisch brauchst du mal ein riesen technologische Maschinerie im Hintergrund, und ich glaube halt, dass das halt nur sie Riesenkonzerne wieder leisten können im Endeffekt. Und wenn wir in das System eintauchen, dann haben wir wahrscheinlich weltweit wieder ein paar Betriebe, die was das erzeugen werden, und die Kleinstrukturiertheit wahrscheinlich diesbezüglich wenig Chancen haben wird, einfach sowas zu produzieren. Und wir da ein bisschen auf unsere Bauern auch schauen sollten, dass dieser wertvolle Aspekt, was uns die Bauern liefern, erleben können. Gell? Und ich glaube, das ist zum Abschluss in der Kette ein ganz wichtiges Thema, ob jetzt der Insektenproduzent, der Insektenbauer oder der Schweinemäster, der Rindermäster, im Grunde sollte in dieser Kette einfach jeder leben können davon und wertgeschätzt werden. Und ich glaube, das macht es dann aus. Und wenn dann nur mehr große Konzerne alles diktieren, dann weiß ich nicht, ob das so gut ist.
Christoph, Laborfleisch, Ergänzung oder Provokation?
Also ich finde es auch eine Provokation, wenn du mir diese beiden Auswahlmöglichkeiten lässt, weil sie eben genau das Problem nicht löst. Ja, also wir haben uns eh heute schon so weit von der Natur wegentfernt und reden jetzt davon, dass das auch bei unseren Lebensmitteln noch mehr zu tun. Also ich finde es absurd, und eben wenn wir uns auf die Sachen konzentrieren, die es heute schon gibt, in einer Vielfalt gibt, in einer Natürlichkeit gibt, eben reduzieren, vor allem was die ressourcenintensiven Lebensmittel betrifft, dann werden wir das Problem lösen, aber nicht mit eben auch sehr ressourcenaufwendigen Prozessen, wie es auch Laborfleisch am Ende des Tages ist, nur um einen Geschmack zu imitieren, um vielleicht auch das schöne Zitat von der Hanni Rützler am Ende hier zu bringen: Wir essen nicht, was uns schmeckt, sondern uns schmeckt, was wir essen. Also es muss nicht immer der Bissen Fleisch sein. Wenn man sich Kinder anschaut, auch ich bin jetzt seit ein paar Monaten Vater und meine Tochter wird bald zum Essen anfangen, da kann man den Geschmack antrainieren, und das ist ganz, ganz wichtig. Also Laborfleisch finde ich eine falsche Entwicklung. Ja.
Und deine Tochter wird dann Insektenburger essen?
Die wird ganz bestimmt sich sehr vielfältig ernähren, weil wir als Eltern das wichtig finden und allen voran eben pflanzliche, natürliche Sachen ihr geben. So wenig verarbeitet wie möglich, sondern das, was die Natur uns schenkt, in einer Regionalität, in einer Vielfalt, ein saftiges Lebensmittel hat ja auch was Gesundes.
So ist es, genauso soll es sein. Markus, vielleicht abschließend und einordnen: Dürfen wir uns tatsächlich die Chance von Laborfleisch als Mittel vielleicht gegen den Welthunger nehmen?
Ja, ob Laborfleisch wirklich das Mittel gegen den Welthunger ist, sei einmal dahingestellt, das sehe ich ähnlich wie der Robert. Aber vielleicht noch ganz kurz zur Einordnung: In-vitro-Fleisch oder Laborfleisch, was ist das überhaupt? Wird aus Stammzellenkulturen gemacht, und da kann man nicht nur herkömmliches Fleisch erzeugen, sondern ebenso auch Fische zum Beispiel. Auch wieder jedem selbst überlassen, ob er das gut findet oder nicht. Eine interessante Anekdote ist vielleicht, es gibt ein erstes australisches Unternehmen, das Diese Stammzellen werden ja aus einer, kann man ja aus einer DNA gewinnen, die aus einer DNA von einem 10.000 Jahre alten Mammutfleisch entwickelt hat und somit also Fleischbällchen aus Mammutfleisch. Wird jetzt auch nichts ändern an der großen Entwicklung, die vor uns steht. Aber genau, die Frage war, jetzt habe ich die Frage verloren, sag ich mal.
Die Frage war, ob wir uns irgendwie die Chance nehmen sollten, Laborfleisch als Mittel gegen den Welthunger zu nehmen.
Nein, ich glaube, Laborfleisch wird den Welthunger nicht lösen.
Kann es nicht lösen. An dieser Stelle nochmal liebe Grüße an das Grazer Forschungszentrum, das mit uns nicht darüber diskutieren wollte. Wäre jetzt der Zeitpunkt gewesen, da vielleicht auch etwas dagegen zu unternehmen. Passiert nicht, vielleicht ein anderes Mal. Wir sind bereits am Ende unseres heutigen Podcasts angekommen. Robert Buchberger, vielen herzlichen Dank fürs Dabeisein. Unbedingt hier in Böller bei Hartberg einmal vorbeischauen. Extrem cooler Store hier. Tolles Geschäft. Kann man, glaube ich, auch online bei dir bestellen, oder?
Genau, wir haben einen Online-Shop auf buchberger.shop.
Und das Gleiche gilt natürlich auch für Christoph Thomann. Danke, dass du dabei warst. Danke, dass wir deine Zirp-Riegel, deine Zirp-Produkte kosten haben dürfen. Wirklich, also aus meiner Sicht, ich bin erstaunt, wie gut es geschmeckt hat und wie wenig es tatsächlich dann am Ende des Tages nach Insekten geschmeckt hat, oder?
Ich glaube, du weißt nicht, wie Insekten schmecken, oder?
Ja, nachdem wir, wenn man dem Christoph aufmerksam zugehört hat, jedes Jahr ein halbes Kilo essen, wissen wir es vielleicht instinktiv
doch. Ah, gell? Okay.
Jedenfalls danke, Christoph. Bei dir kann man genauso online bestellen.
Unbedingt. Ich sage auch danke und ja, online bestellen, am besten ausprobieren und was damit kochen. Wir bieten auch Kochkurse an im Herbst, den nächsten. Also aber am besten selbst eindecken und merken, wie vielfältig köstliche Insekten genießbar sind. Ja.
Vielen Dank fürs Dabeisein. Danke, dass Sie uns bis zur letzten Sekunde zugehört haben. Wir freuen uns schon auf unsere nächste Ausgabe, wo wir uns mit einem ganz besonderen Thema auseinandersetzen dürfen. Da geht es um ganz etwas anderes. Es geht um Innovationskultur in Unternehmen. Bis dahin, danke und auf Wiederhören.
Ja, danke fürs Zuhören, für die spannende Folge von Widersprechen. Ihr seht eh, wie vielfältig das ganze Thema ist und wie spannend eigentlich das Essen der Zukunft sein wird und was da noch alles auf uns zukommt, bin ich selber gespannt und wir werden unser Bestes geben, dass wir da unseren Part dafür geben können. Und jo, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, wenn der nächste Podcast Wurstgeflüster rauskommt. Ich habe schon ein paar coole Sachen vor. Freut euch, liebe Grüße, euer Robert.